noch was? Ja. Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Die Technik, jetzt habe ich extra ein neues Laptop, gell, dachte, jetzt geht alles von alleine. Da sieht man, wie man sich täuschen kann. Aber scheint jetzt zu funktionieren. Okay, schön. Die Älteren unter uns, es gibt ja noch ein paar, die auch so ungefähr so alt sind wie ich, die kennen vielleicht noch den Werbespruch aus den 60er Jahren. Da hieß es einmal, drei Dinge braucht der Mann. Wer weiß noch, wie es weiterging? Jawohl. Genau. Das ist ja toll, wie der Spruch sich festgesetzt hat, gell? Ja. Was ein Mann sein will, so sagte man damals, der muss eine Pfeife rauchen. Heute ist das Rauchen einer Pfeife schon ein bisschen aus der Mode geraten und auch der Tabak ist ja nichts, was dem Körper so wirklich gut tut. Die Bibel enthält dagegen Dinge, die ganz, ganz wichtig und auch sehr gut für unseren Körper, für unser Leben sind. Und so spricht Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13 vom Glauben, von Hoffnung und von Liebe, von denen die Liebe bekanntlich das Größte ist. Wenn wir auf die Texte im Jakobusbrief schauen, die wir in den letzten Wochen und Monaten schon gemeinsam mal betrachtet haben, dann könnten wir auch einen Werbespruch kreieren. Der würde dann nicht heißen, drei Dinge braucht der Mann, sondern dann würde es heißen, drei Dinge braucht der Mensch. Vielleicht ist es ein bisschen zu laut, oder? Nicht? Okay. Drei Dinge braucht der Mensch und das ist Glaube, Werke und Weisheit. Über die ersten beiden haben wir bei den letzten Predigten schon ausführlich nachgedacht, während der Glaube uns mitten in der Not und im Leid und Anfechtung Ruhe und Frieden und vor allem Freude schenken kann, zeigen die Werke, ob unser Glaube dann wirklich ein echter Glaube ist. Heute beim dritten Punkt der Weisheit ist zunächst mal interessant, wo kommt denn diese Weisheit eigentlich her? Um so eine Frage zu beantworten, schaut man heutzutage wohin? Zum Herrn Google, genau. Man geht ins Internet. Und ich habe da mal bei Wikipedia nachgeschlagen, oldschool. Und da steht, Weisheit ist ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen, Natur, Leben und Gesellschaft. Weisheit findet man also hauptsächlich in der Natur und im Leben, das darin entsteht. Und weil die Wissenschaft eben von genau dieser Natur und dem Leben lernt und das erforscht, lernt die Wissenschaft quasi von Gott, der das alles gemacht hat als Schöpfer. Und was sagt nun die KI zu dem Thema? Die sagt, Weisheit kommt aus einer Mischung von Erfahrung, Lernen, Reflexion und Empathie. Haben wir es bemerkt, da kommt Gott überhaupt nicht mehr vor. Und ich finde, das sollte uns schon ein Stück weit zum Nachdenken geben. Denn bei Wikipedia, wo immer noch Menschen die Inhalte schreiben, ist Gott als Schöpfer noch irgendwie zu erkennen. Aber bei der künstlichen Intelligenz kommt Gott überhaupt nicht mehr vor. Wie kommt das? Warum werden bei der KI nicht auch die Einträge von Wikipedia verwendet, die wir alle ganz leicht finden können? Das habe ich die KI mal direkt gefragt und sie hat geantwortet, ich greife nicht in Echtzeit auf das Internet zu, sondern generiere Antworten basierend auf dem, was ich während des Trainings gelernt habe. Ganz offensichtlich wurde Gott beim Datentraining der KI vollkommen vergessen oder auch absichtlich weggelassen. Also, da müssen wir schon aufpassen. Für die Antworten der KI wird nämlich nicht die komplette Literatur und auch nicht das ganze Internet durchforscht und dann irgendwie neutral zusammengefasst, sondern der Entwickler der Software nimmt schon beim Datentraining Einfluss auf das, was die KI wissen darf. Und verstehen wir, wie groß da die Gefahr ist, langfristig manipuliert zu werden? Denn der, der die KI trainiert, der entscheidet, was wir künftig alle wissen sollen und wissen dürfen. Und das bedeutet, wir dürfen den Aussagen der KI nur dann Vertrauen schenken, wenn wir auch überprüfen können, ob das, was sie uns da antwortet, auch wirklich wahr ist. Und da können wir nur staunen, wie aktuell da die Warnung Gottes ist, die uns sehr, sehr eindringlich genau vor solch einer Weisheit der Welt warnt. In 1. Korinther 1, Vers 19: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Zunichte machen, verwerfen. Gott will also mit der Weisheit der Welt nichts zu tun haben. Denen gegenüber sagt er dann wenige Verse weiter in Vers 30, dass Christus die Weisheit Gottes ist. Wörtlich heißt es hier, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit. Und das bedeutet, dass der Mensch selbst gar nicht in der Lage ist, das Wesen und den Willen Gottes zu erkennen. Das ist und bleibt dem menschlichen Verstand verborgen. Göttliche Weisheit lässt sich nämlich nur durch unseren Herrn Jesus Christus erkennen. Und somit kann man sagen, wir brauchen diese drei Dinge, die wir hier sehen. Den Glauben an den Herrn Jesus, um gerettet zu werden. Die guten Werke, die unseren Glauben letztlich beweisen. Und die Weisheit, die wir für ein rechtes Leben, aber auch für unseren Dienst hier in der Gemeinde ganz dringend nötig haben. Soweit also die Vorrede. Richten wir unseren Blick jetzt einmal auf die Weisheit und fragen uns, was ist Weisheit? Bevor wir dazu in die Bibel schauen, vorweg noch eine grundsätzliche Anmerkung, denn wir sollten beachten, dass Jakobus der Halbbruder von Jesus war. Obwohl er also, als sein Bruder ganz nahe bei ihm war, ihn sehr gut kannte, spricht er nicht von seinem großartigen Werk am Kreuz. Das war schließlich die Aufgabe von Paulus. Jakobus will uns hier zeigen, wie sich ein weiser Mensch verhalten soll, wie wir uns alle hier verhalten sollen. Um das zu ergründen, zu verstehen, wollen wir uns auch heute wieder mal drei Fragen stellen. Und die erste Frage lautet: Was ist denn eigentlich Weisheit oder Weise? Wer ist Weise? Das fragt auch Jakobus. Schlagen wir also einmal auf, Kapitel 3, Vers 13a, den ersten Teil. Dort fragt er: Wer ist weise und verständig unter euch? Ja, was macht einen Menschen eigentlich weise? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Reicht es, wenn ich mir da umfassendes Wissen anlese, oder muss ich schon auf die Universität, um zu studieren? Muss ich vielleicht sogar die ganze Welt bereisen, um mir all die Weisheiten dort zusammenzutragen? Oder muss ich gar ein Philosoph sein, der grundsätzliche Fragen beantworten kann? Oder muss ich am Ende dann sogar noch alt und grau werden, um wirklich weise zu sein? Jakobus sagt, das alles ist überhaupt nicht wichtig. Denn wirklich weise ist nur der, der die Gedanken Gottes auch versteht. Wir brauchen also kein weltliches Wissen und auch keine wirklich großen Taten, um auf uns aufmerksam zu machen. Was wir brauchen, ist die Weisheit Gottes, die uns hilft, durch einen guten Lebensstil, durch gute Werke, in Sanftmut zu zeigen, dass wir wirklich weise sind. Und genau das betont jetzt Jakobus in diesem Vers 13b, im zweiten Teil. Im ersten sagte er noch: Wer ist weise und verständig unter euch? Und jetzt: Der zeige durch einen guten Wandeln seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Weisheit zeigt sich also in einem guten Lebenswandel. Und das beginnt schon damit, dass wir unsere Zunge in rechter Weise gebrauchen. Und damit knüpft Jakobus an die vorherigen Verse an, wo er sagte, dass wir nicht prahlen, niemanden belügen, belehren, keinen angreifen und verletzen sollen. Es ist also voll wichtig, meine Zunge im Zaum zu halten, denn das zeigt letztlich, ob ich weise oder töricht bin. Und dann soll uns bewusst sein, dass wir jetzt gerade mitten in der Endzeit leben, in der wir ganz besonders weise und verständig sein sollen. Denn in solch schwierigen Zeiten können wir uns überhaupt nicht leisten, durch unsere Zunge den Frieden zu stören, den wir hier in unserer Gemeinde doch so dringend nötig haben. Aber dennoch bleibt die Frage, wer ist denn nun wirklich weise? Dazu sagt schon der Prophet Hosea in Kapitel 10, Vers 10, wer weise ist, wird dies verstehen, wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des Herrn sind gerade und der Gerechte wird darauf wandeln, der Abtrünnige aber wird darauf fallen. Hier beschreibt der Prophet die Wege Gottes mit seinem Volk. Wege, die zeigen, dass der Herr getreu, dass der Herr gerecht, treu, geduldig und aber auch gnädig ist. Und dann ist derjenige weise und verständig, der aus diesen Wegen seine Lehren zieht und dann das Gelernte auch in seinem Leben anwendet. Und das bedeutet, wir alle können schon aus dem Alten Testament lernen, denn die Wege Gottes, die er damals mit seinem Volk gegangen ist, die zeigen auch uns heute, wie wir leben sollen. Und so ein Leben, du sollst ein Leben führen, in dem Christus der Mittelpunkt ist, ein Leben, in dem Weisheit und Frieden quasi Hand in Hand gehen. Es geht also um Glauben und Buße und einen guten Wandel in Sanftmut und Weisheit. Und damit uns allen das auch wirklich gelingen kann, brauchen wir die tägliche Nähe zu unserem Herrn Jesus. Und da sagt Jesus selbst, das können wir mal aufschlagen in Matthäus 11, Vers 29, das kennen wir bestimmt alle, Matthäus 11, Vers 29, sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wenn wir also so ganz nah beim Herrn Jesus in seinem Joch gehen, nebeneinander, Schulter an Schulter, dann ist das Joch nicht nur leicht, weil er mitzieht, sondern dann hilft uns das auch, dass wir von ihm lernen können. Und was können wir bei Jesus lernen? Das schreibt er im nächsten Satz. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier geht es also nicht darum, dass wir groß, stark, weise und mächtig werden sollen, sondern hier geht es um Sanftmut und Demut. Und wenn uns das gelingt, sanftmütig und demütig zu leben, dann werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen, sagt hier der Herr Jesus. Verstehst du? Wenn es in deinem Leben echte Demut gibt, wenn die nach außen zu erkennen ist, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Kennzeichen dafür, dass du weise bist. Denn der Herr Jesus war weder stolz noch arrogant, sondern er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und so lautet der Merksatz, wenn du weise bist, dann zeigt sich das durch dein demütiges Leben. Die zweite Frage heute Morgen, was ist denn nun eigentlich Weisheit von unten? Dazu lesen wir die Verse 14 bis 16. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Diese Verse zeigen, dass wir nicht stolz sein sollen auf das, was wir können, auf das, was wir leisten, sondern es geht vielmehr um Selbstgericht und um Demut. Nicht ich bin wichtig, sondern Gott ist die allerhöchste Autorität. Wie klug ich auch sein mag, wie groß mein Bibelwissen auch ist, wenn es bittere Neid und Streitsucht in meinem Leben gibt, in meinem Herzen gibt, dann ist all die Weisheit eben nicht von oben. Denn die wahre Weisheit bringt uns dazu, jeden Konflikt zu verurteilen und keinen Anstoß zu geben. Schließlich führen Neid und Streitsucht auch schnell zu Prahlerei und Lügen. Und das wiederum bedeutet, es geht dabei auch um unseren Stolz. Stolz und Hochmut stellen sich nämlich sehr, sehr gerne der Demut in den Weg. Und dann könnte man auch noch sagen, die natürliche Weisheit ist irdisch und damit auch teuflisch, weil sie immer mit Lüge und Betrug verbunden ist. Und zuletzt ist die Weisheit der Welt auch vergänglich, weil sie nur von Wünschen und Gefühlen angetrieben wird, Wünsche und Gefühle, die vielleicht schon morgen gar keine Bedeutung mehr haben. Aber warum verwendet Jakobus hier nun von all den negativen Eigenschaften ausgerechnet Neid und Streitsucht? Nun, ich denke, Neid ist immer negativ und gemeinsam mit der Streitsucht sind diese beiden dann dazu in der Lage, alles in unserem Leben aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und die Unordnung, die daraus entsteht, öffnet dann die Tür für jede schlechte Tat. Das alles zeigt, denn natürlich die Weisheit der Menschen ist das Instrument des Teufels. Und genau deshalb nennt sie Jakobus hier in diesem Text auch die Weisheit von unten. Aber es gibt jetzt noch etwas, was es uns richtig schwer macht, immer in Sanftmut und Demut zu leben. Und das sind unsere Gedanken. Über dieses Thema hat Roland Künke beim Allgäuer Männertag eine sehr, sehr wertvolle Vorträge gehalten. Und leider war ich selbst nicht dort, aber dank eines lieben Bruders, der mir einen Link geschickt hat, danke dafür, konnte ich diese Vorträge im Nachhinein nochmal anhören. Und lasst uns jetzt doch einmal anhand dieser Vorträge ganz, ganz kurz auch darüber nachdenken, welchen Einfluss unsere Gedanken auf unser Leben haben. Zunächst ist wichtig, was du denkst, das bist du. Da sagt schon das Alte Testament in Sprüche 23, Vers 7, denn wie einer in der Seele berechnend denkt, so ist er. Das Problem steckt also in mir, in meinem Herzen und vor allem in meinen Gedanken. Und wenn ich da so auf meine Gedanken schaue, dann möchte ich ganz sicher nicht, dass jeder von euch sofort sehen und hören könnte, wie es da in meinem Kopf zugeht. Da geht es nämlich manchmal wild durcheinander. Da denke ich über jemanden nach, der mich verletzt, über den ich mich vielleicht geärgert habe. Und eigentlich möchte ich ihm ja verzeihen. Aber dann kommen abends im Bett Gedanken hoch, die sich immer weiter aufschaukeln und jede Aussage wird dann so lange hin und her gedreht, bis das wirklich schlechteste Motiv und die übelste Gesinnung gefunden ist. Und da male ich mir dann in allen Einzelheiten aus, was ich dagegen tun könnte, ja, wie ich mich vielleicht sogar rächen könnte. Und so sehr ich mich auch anstrenge, diese trüben Gedanken nicht zu denken, umso mehr kommen sie in den Vordergrund. Kennt ihr das vielleicht auch? Es gelingt einfach nicht loszulassen und ernsthaft über Vergebung nachzudenken. Und am Ende rechtfertige ich mich damit, dass ich diese bösen Gedanken ja zu meinem Glück noch niemandem erzählt habe. Aber, und das ist keine Überraschung, Gott kennt diese schlechten Gedanken. Er kennt all unsere Gedanken. Und daher gibt er uns einen wirklich guten Rat. Er sagt, nimm deine Gedanken gefangen. 2. Korinther 10, Vers 5b, also den zweiten Teil, sodass wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Alle Gedanken, die uns hindern, Gott zu erkennen, sollen wir also gefangen halten. Das ist ein wirklich gutes Ziel, aber wie soll ich denn etwas festhalten, was ich mit Händen überhaupt nicht greifen kann? In 1. Petrus lesen wir, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sollen unsere Gesinnung, also unsere Gedanken, umgürten. Wir sollen sie fesseln, wir sollen sie anbinden, dass sie nicht wieder in unseren Kopf kommen können. Aber wie geht denn das? Keine Ahnung. Da bleibt nur eins. Such die Hilfe. Und die Hilfe, das wissen wir, finden wir immer beim Herrn und bei seinem großartigen Wort. Und so schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 8, was ganz Entscheidendes. Er schreibt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, was gerecht, alles, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, und jetzt kommt's, darauf seid bedacht. Liebe Geschwister, das ist die Lösung für unser Gedankenkarussell. Wir sollen an all das denken, was wahr, was liebenswert und was gut ist. Und da gibt es dann keine Ausreden mehr. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass ich gar nichts dafür kann, wenn diese unnützen Gedanken in mir hochkommen. Tatsache ist, wir können etwas dafür. Das Geheimnis liegt nämlich darin, dass wir unsere Gedanken aktiv steuern. Denn es ist schlicht unmöglich, böse Gedanken zu haben und gleichzeitig an den Herrn Jesus zu denken. Denkt also nicht an den Tratsch der Leute, nicht an all das, was unrein ist in dieser Welt. Denkt nicht an das Schlechte bei deinem Nächsten, sondern überlege, was gut an ihm ist. Wenn du dich über einen Bruder vielleicht ärgerst, dann überlege doch vielmehr, was er denn schon alles Gutes getan hat. Vielleicht kümmert er sich ja um kranke Geschwister, vielleicht arbeitet er im Hintergrund in der Gemeinde, wo wir es gar nicht sehen. Vielleicht steht er anderen mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht ist er sogar manchmal ein Vorbild. Und wenn es dir dann immer noch nicht gelingen will, nur an das Gute zu denken, dann geh sofort ins Gebet und bitte den Herrn, dir dabei behilflich zu sein und füll deine Gedanken mit Gott. Das ist also das Geheimnis, den Herrn immer im Sinn zu haben. Psalm 1, in den Versen 1 und 2. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wenn also diese Lust am Gesetz dein komplettes Denken prägt, dann ist auch kein Platz mehr dafür für unnötige Gedanken. Und dann kann uns die Weisheit von unten auch nicht mehr verführen. Und damit sind wir bei der dritten Frage. Was ist nun die Weisheit von oben? Dazu lesen wir im Jakobusbrief im Kapitel 3 und in Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Hier beschreibt Jakobus den neuen Menschen, der durch die Weisheit von oben geprägt ist. Mit diesem neuen Leben ist es dann auch dir möglich, tatsächlich möglich, die Weisheit von unten aufzugeben. Und das erste Kennzeichen dieser göttlichen Weisheit ist die Reinheit. Reinheit ist deshalb die erste Voraussetzung, weil es um Gott geht, der vollkommen rein ist. Und wenn wir das dann weiterdenken, dann wird klar, wenn in unserem Leben unbereinigte Sünde ist, dann können wir nicht von der Weisheit von oben geleitet sein. Und dann sind auch all diese weiteren Kennzeichen, die Jakobus hier nennt, bei dir und mir nicht zu finden. Das ist so, weil all diese guten Eigenschaften letztlich nur aus der Reinheit hervorkommen können. Nur dann, wenn wir wirklich durch Buße rein sind, stehen uns diese sieben Eigenschaften, ich nenne sie mal sieben Säulen der Weisheit, zur Verfügung. Ich habe sie hier mal aufgelistet und ich lese nochmals den Vers 14, damit wir uns diese Eigenschaften vielleicht auch noch besser einprägen können. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Sodann ist sie friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Unbarmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die erste Säule, das haben wir schon gehört, ist die Reinheit. Weisheit, die von oben kommt, ist damit rein in unserem Denken, in all unseren Worten, in Taten und auch in unserer Lehre. Und dann ist Weisheit als zweites friedfertig. Was das in der Praxis bedeutet, was ein weiser Mensch tun soll, um den Frieden zu erhalten. Dazu gibt es von Martin Luther eine kleine Fabel. Sehr anschaulich beschreibt er darin, wie dein und mein Einsatz ganz konkret für den Frieden auch hier in der Gemeinde aussehen soll. In dieser kleinen Geschichte treffen sich zwei Ziegenböcke. Und zwar in der Mitte einer großen und ganz, ganz schmalen Hängebrücke. Dort stehen sie nun. Kopf an Kopf gegenüber. Nach hinten geht nichts mehr. Kämpfen haben sie sich nicht getraut. Das war ihnen zu wackelig, zu gefährlich. Dann haben sie sich in die Augen geguckt und dann hat sich einer von den beiden ganz flach niedergelegt, dass der andere über ihn hinweg krabbeln oder klettern konnte. Und die Moral von der Geschichte, so sagt es Martin Luther, sei zufrieden, wenn man auf dir um des Friedens willen herumtrampelt. Ich denke, das ist ein Gedanke, den wir heute vielleicht mitnehmen können. Wir sollen unsere eigenen Bedürfnisse um des Friedens willen doch immer wieder auch einmal zurücknehmen, zurückstellen. Und genau das beschreibt auch nun die nächste Säule. Ein weiser Mensch ist gütig. Und die vierte Säule, ein Weiser lässt sich etwas sagen. Das bedeutet, man ist versöhnlich, zugänglich, offen für gute Argumente und auch bereit, sich zu korrigieren. Barmherzigkeit ist dann gepaart mit guten Früchten. Denn bei Barmherzigkeit kümmert sich, jetzt muss ich was trinken, Entschuldigung. Barmherzigkeit ist gepaart mit guten Früchten, denn Barmherzigkeit kümmert sich um die Geschwister, die vielleicht auf Irrwegen sind. Er ist mitfühlend, er ist freundlich, nicht nachtragend und auch wohlwollend gegenüber denen, die Kritik an ihm üben. Und am Ende ist ein weiser Mensch dann auch unparteiisch und frei von Heuchelei. Das ist also Weisheit. Und glaubt mir, ich weiß sehr wohl, dass es nicht immer einfach ist, so ein weises Leben zu führen. Das dürfte ich selbst schon schmerzlich erleben. Und da ist es dann wirklich gut, einen Bruder an der Seite zu haben, der einen ermahnt und einen Hand zu haben, der ihm dann auch wieder vergibt. Aber wenn wir jetzt auf diese sieben Säulen schauen, dann fällt uns auf, dass wahre Weisheit weder vom Alter noch von unserer Erfahrung noch von unserem Wissen und Sachverstand abhängt. Weisheit zeigt sich für Jakobus nämlich im alltäglichen Leben und dort nicht in der Theorie, sondern in der Praxis und auch nicht mit klugen Worten, sondern in handfesten Taten. Und Weisheit zeigt sich auch nicht an gut gemeinten Ratschlägen. Das hat Hiob schon einmal zu seinen drei Freunden gesagt. Als Hiob seinen Hof, sein Haus und Hof, seine Kinder und seine Gesundheit verloren hatte, da kamen diese Freunde zu ihm, gaben ungebeten weise Ratschläge. Und zu diesen Freunden sagte er dann sicherlich auch ein wenig ironisch in Hiob 12, in den Versen 1 bis 3, wahrlich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Was ihr gesagt habt, könnt ihr schließlich jeder sagen. Und weiter dann in Versen 11 bis 13, prüft nicht das Ohr die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Wohnt bei den Greisen die Weisheit und bei den Betagten der Verstand? Bei ihm, gemeint ist Gott, ist die Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Verstand. Und dann wird er im Kapitel 13 in Versen 4 bis 5 noch deutlicher. Ihr selbst seid ratlos, deckt mit Lügen zu. Kurpfuscher seid ihr, die nicht heilen können. Es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet, da könnte man euch wenigstens für weise halten. Bei Hiob spürt man, was ungefragte Ratschläge auslösen können. Ein guter Rat kann nämlich ganz schnell auch zu einem Ratschlag werden. Und wie ist das möglich? Das ist möglich, weil nur bei Gott Weisheit ist. Nicht unsere Lebenserfahrung lässt uns weise werden, sondern eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott. Nicht unser Wissen, sondern unsere tägliche Begegnung mit dem Herrn Jesus macht uns weise. Und wenn die Welt von Weisheit spricht, dann geht es dort meist um Durchblick, um Überblick, um Lebenserfahrung, um Reife. Es geht um Verstand, um Wissen, um Sachkompetenz. Diese Weisheit finden wir in wissenschaftlichen Büchern, bei Google, auf Millionen von Seiten, bei der KI, die auf alles ganz schnell eine Antwort weiß. Diese Ratgeber stehen in der Welt hoch im Kurs, aber wirkliche Hilfe, tatsächliche Weisheit kann es eben nur bei Gott geben. Menschliche Worte helfen letztlich nicht weiter, so klug sie auch sein mögen. Denn nur der Erfinder des Menschen kann uns wirklich helfen, nur die göttliche Weisheit von oben bringt uns unser Ziel in den Himmel. Und dabei ist ganz wichtig, diese göttliche Weisheit muss uns dann auch reinigen und auch verändern. Denn wenn in unserem Herzen, wenn unser Herzen voll Neid und Hass ist, wenn der Ehrgeiz und die Eifersucht die Motive für mein Reden und mein Handeln sind, da kann die Wirkung am Ende doch nur verheerend sein. Wo Neid mich antreibt, werden selbst richtige Worte falsch und böse. Wo mein Motiv nicht stimmt, kann ich zwar von der Weisheit reden, am Ende meine ich aber doch nur mich selbst. Und deshalb ermahnt uns Jakobus hier ganz deutlich, denn als Christen sind und bleiben wir alle Sünder. Und da werden unsere Motive auch nicht immer ganz vollkommen rein sein. Das müssen wir zum einen erkennen, aber das müssen wir auch zugeben. Denn je frömmer wir uns geben, desto größer ist letztlich die Gefahr, in Konflikte zu geraten. Dazu hat jemand einmal gesagt, eine Gemeinschaft begnadeter Sünder ist stabiler als eine Gemeinschaft von Menschen, die nur so tut, als wäre sie perfekt. Und das führt uns jetzt zu der Frage, was machen wir denn nun eigentlich mit dieser Weisheit von oben? Zunächst ist wichtig, für den Begriff Weisheit könnten wir auch den Herrn Jesus einsetzen. Denn er ist schließlich unser Vorbild für alles. Und das ist dann schon auch der wichtigste Punkt in dieser Antwort, denn die himmlische Weisheit soll uns helfen, unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus zu bewahren. Und da kann man natürlich über die Auslegung einer Bibelstelle einmal diskutieren. Und dann kann man auch über die musikalische Gestaltung im Gottesdienst unterschiedlicher Meinung sein. Aber bei jeder Diskussion muss ich mich fragen, geht es mir wirklich um die Sache oder nur darum, Recht zu behalten? Ufert der Streit bei mir auch mal in persönliche Angriffe aus? Oder akzeptiere ich, dass der andere nicht so denken muss wie ich? Und ist letztlich die Liebe das Wichtigste bei all dieser Diskussion? Gerade bei unterschiedlichen Meinungen ist es enorm wichtig, in der Liebe zu bleiben. Wer für die Wahrheit streitet, das aber ohne Liebe tut, sollte lieber innehalten und besser schweigen. Denn wenn wir uns auf die Weisheit berufen, dann muss das am Ende auch zu einem harmonischen Miteinander führen. Wahrheit und Liebe sind nämlich wie Zwillinge, die immer ganz eng zueinander gehören, zusammengehören. Und da gilt nicht Rechthaberei, voreinander auftrumpfen oder den anderen mal so richtig den Kopf waschen, zeigt meine Klugheit, sondern genau das Gegenteil davon ist Weisheit. Um all das noch ein wenig zu vertiefen, habe ich wieder 4 Fragen zum Mitnehmen vorbereitet. Und die erste Frage lautet, habe ich schon einmal einen Ratschlag bekommen, der wie ein Schlag ins Gesicht war? Und hat mir dabei nicht auch die Liebe gefehlt? Zweitens, wie gehe ich mit Ratschlägen und Hinweisen anderer um? Kann ich sie wirklich auch annehmen? Drittens, wie würde ich nach der heutigen Predigt Weisheit beschreiben? Und viertens, diene ich dem Herrn, ohne darauf zu achten, wer den Lohn dafür bekommt? Schauen wir jetzt zum Schluss nochmal auf den letzten Vers vom heutigen Text, den Vers 18. Dort heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Dieser Vers zeigt uns, dass Gerechtigkeit nicht automatisch Weisheit von oben ist. Wichtig ist hier die Reihenfolge, denn Jakobus spricht hier zuerst von Gerechtigkeit. Und was meint er damit? Gerechtigkeit bedeutet, dass ich Gottes Wort gut kenne und es auch konsequent in meinem Leben anwende. Das ist dann ein Leben in Gerechtigkeit. Aber so eine Gerechtigkeit allein gibt noch nicht automatisch Frieden, sondern nur dort, wo wir uns dann auch zurücknehmen und uns in Liebe bemühen, Frieden zu säen und Frieden zu stiften, werden wir am Ende auch Frieden ernten können. Machen wir vielleicht ein Beispiel. Wenn ich mich bei einer Auseinandersetzung auf bestimmte Bibelstellen berufe, nur um meinen Standpunkt zu untermauern und dabei den Frieden aus dem Blick verliere, dann wird aus Gerechtigkeit ganz schnell ein Totschlagsargument. Plötzlich steht nicht mehr die Liebe im Mittelpunkt, sondern Positionen und Meinungen stoßen aufeinander. Und das ist dann ein Klima, in dem niemals Frieden entstehen kann, weil der Friede fehlt. Wir brauchen also beides. Wir brauchen die Anwendung des gerechten Wortes in meinem Leben und wir brauchen das Streben nach Frieden. Wenn also dein Reden und Tun von der Weisheit von oben geleitet sind, dann wirst du am Ende auch eine wunderbare Frucht ernten können, nämlich den Frieden mit deinen Geschwistern. Und der richtige Weg dazu ist das Joch, ist die Nähe zum Herrn Jesus. Je mehr Christus in deinem Herzen wohnt, umso mehr kann auch Frieden darin gedeihen. Jakobus möchte, dass wir alle erkennen, dass nur die Weisheit von oben dazu in der Lage ist, wirklichen Frieden zu schenken. Und das ist halt der Unterschied. Einen wirklichen Frieden kann es mit der Weisheit der Welt nicht geben. Denn die Gedanken und Taten der Welt können niemals vollkommen rein, niemals vollkommen gerecht sein, weil hinter der menschlichen Natur nun mal der Urheber der Sünde steht. Ganz anders ist das mit der Weisheit von oben. Sie ist vollkommen rein, weil sie von Gott kommt und uns zu Gott führt. Und wenn wir dann diese himmlische Weisheit in unserem gerechten Leben zeigen, dann ist das so, als würden wir Frieden säen und Frieden ernten. Mit anderen Worten, ich soll so sein wie dieser Ziegenbock, der sich in Demut vor dem anderen erniedrigt, nur um Frieden zu stiften. Schließlich wirst du nicht belohnt, wenn du eine Auseinandersetzung mit deinem Bruder gewinnst, sondern nur, wenn es dir gelingt, Spannungen zu überwinden und Frieden zu schaffen. Nur dann erntest du die Früchte der Gerechtigkeit, nur dann bist du weise vor Gott. Und wenn du jetzt immer noch Zweifel hast, dann blättern wir jetzt nochmal im Jakobusbrief zurück ins erste Kapitel und lesen dort gemeinsam den Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das zeigt, Weisheit können wir uns weder kaufen noch antrainieren. Göttliche Weisheit ist nämlich immer ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir nur durch aufrichtigen Glauben und Gebet in Liebe empfangen können. Und wenn jetzt Jakobus hier stehen würde, an dieser Stelle hier, und euch fragen würde, wer ist denn nun weise und verständig unter euch, dann müssten doch jetzt gleich alle Hände nach oben gehen. Schließlich ist dieses Geschenk für jeden Menschen gedacht. Und wenn hier heute jemand sein sollte, der diese Gnade noch nicht empfangen hat, der soll doch Ja zum Herrn Jesus sagen und diese Gnade heute noch annehmen. Und dann ist Weisheit eben nicht nur etwas, was unsere Ältesten so dringend brauchen können oder vielleicht auch noch die Diakone, sondern Weisheit ist etwas, das wir alle dringend nötig haben. Um aber wirklich weise zu sein, müssen wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, die uns immer wieder reinigt. Und weil wir diese Reinigung und diese Gnade nötig haben, sagt Paulus auch heute zu uns, so lasst uns nun in Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.